So, moin moin. Bei bestem Oldenburger Regen, wie sollte es auch anders sein? Wir feiern die Feste so, wie sie fallen. Wenn es dabei regnet, dann wissen wir, Gott freut sich, weil Regen ist grundsätzlich etwas Gutes. Amen. Wie wäre es, wenn du deinem Nachbarn irgendwie so anguckst, so als wenn Gott ihn mögen würde? Also nicht so, nicht ganz so regenmäßig, so vielleicht mag Gott deinen Nachbarn. Lass ihn das mal durch dich erfahren heute Morgen. Wäre doch nicht schlecht. Und vielleicht gelingt es uns ja auch, sag ich mal, diese Gott mag dich Stimmung in den Tag hinein zu retten. Ich finde, das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn wir als Christen so biestig unterwegs sind, so verzerrt, als wenn die Rettung dieser Welt auf unserer Schulter liegt, auch wenn jedes Problem von uns gelöst wird. Und wisst ihr was? Wir haben einen guten Gott, der seit vielen Tausenden von Jahren diese Welt in Kontrolle hält, der sein Reich baut, der seine Gemeinde baut. Und ich finde, es gibt keine einzige Firma auf dieser Welt, die seit 2000 Jahren besteht und immer noch wächst und immer nach vorne geht. Es gibt nur eine Vereinigung, das ist die Kirche von Jesus Christus. Und ich finde das richtig großartig. Und das ist auch der Grund, warum wir heute hier sind. Ja, das darf man auch in Oldenburg feiern, auch wenn es regnet. Auch wenn es regnet. Man sagt uns Norddeutschen ja immer nach, dass das Maximum an Begeisterung, was wir haben, ist so ein... Jo, aber weißt du was, das stimmt gar nicht. Ich war gestern Abend in Dortmund, deswegen ist meine Stimme auch ein bisschen angeschlagen. Vielleicht mag mir einer auch irgendwie noch ein bisschen Wasser geben, damit ich die Predigt überlebe. Irgendwo steht bestimmt was. Ich nehme auch das, ja. Also ich war gestern in Dortmund. Pastor Christian wollte unbedingt in Oldenburg sein. Eigentlich wollte ich ihn mitnehmen. Er hat megamäßig was verpasst und wir saßen ganz unterm Dach und rechts von uns war der Bremer Block und da waren 8500 Bremer, also Norddeutsche, so Leute, die im Job höchstens jo sagen, in der Kirche ja. Und ey, das war fast wie ein Heimspiel und nachdem Dortmund 2-1 geführt hat, dachte ich, das war's wieder. Olympisches Motto, dabei sein ist alles, wir waren da, war auch schön, tolle Stimmung. Und dann machen wir das 2-2 und alles dreht sich auf einmal und du merkst auf einmal, hey, wir haben in Dortmund ein Heimspiel, wie geil ist das denn? Und in dem Moment denke ich immer, hey, das fühlt sich an. Das sollte sich anfühlen wie Kirche. Wir haben ja ein Heimspiel. Wir sind an dem Ort, wo Gott uns zuspricht. Gott liebt uns. Gott mag uns. Er ist auf unserer Seite. Die Gemeinde von Jesus ist dabei, nach vorne zu gehen. Und wir feiern heute, dass Gott nach 2000 Jahren immer noch Menschen beruft und findet, die sagen, ich mache die Sache von Jesus zu meiner wichtigsten Sache. Und deswegen sind wir heute Morgen hier, Jürgen, weil... Du sagst, die Sache von Jesus, das ist meine wichtigste Sache. Deswegen ist Pastor Hartmut hier, deswegen ist Brigitte hier. Die kommt nicht jede Woche mit, wenn Hartmut unterwegs ist. Die kommt aber mit, um dich mit zu feiern. Deswegen ist Pastor Christian hier, deswegen bin ich auch hier. Und deswegen sind auch viele heute Morgen aus der Kirche da. Wir wollen das feiern, dass Gott immer noch Leute findet, die sagen, seine Sache ist meine Sache. Und deswegen möchte ich auch eine Predigt halten, die ist für jeden, aber die ist ganz besonders für Pastoren. Und du brauchst sie aber nicht ausklinken und sagen, ja, bin ich ja nicht, ich warte dann mal, bis wir zum Gebet und zum Kaffee nachher kommen. So, ich glaube, da sind geistliche Prinzipien drin für uns alle. Und ich glaube, dass ich heute mit dieser Predigt mal ein Bild von auch einem geistlichen Dienst ein bisschen zurechtrücken möchte. Ich weiß nicht, ob du den Witz kennst, bei der Umfrage, da geht der Reporter durch die Stadt und sagt, finden Sie auch, dass Gleichgültigkeit und Unwissenheit die größten Probleme unserer Zeit sind? Und der Mann sagt, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Und manchmal ist es ja bei uns auch so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ein Typ, ich liebe Zucker. Ich liebe Zucker. Als Ostfriese trinke ich Tee. Ihr wisst ja, Kaffee ist vom Teufel, Tee ist von Gott. Wenn Tee, ist es Bünding-Tee. Thiele darf es auch nicht sein. Aber ich weiß, das ist ein tiefes Thema, da gehen wir jetzt auch gar nicht rein. Obwohl, ich habe noch einen Bibelvers für all die, die Thiele mögen. Leget ab. Nein, Spaß beiseite. Alles gut. Und Aber bei mir ist der Candies nicht mehr so original. Ich schütte normalerweise in so einen Pott 4 Löffel Zucker rein. Und ganz viel Milch. Das habe ich von den Engländern gelernt. Da regnet es auch viel mit Tee und ganz viel Milch. Hältst du alles aus im Leben. Und dann noch ein Kuchen am Nachmittag und ein Keks hier. Und bei Sitzungen, da stehen dann Leckerlis und Schokoladen auf dem Tisch. So all diese Dinge, die es im Himmel auch gibt, aber da ohne Kalorien, ohne dass du da drüber nachdenken musst. Und irgendwann ist mein Geschmackssinn so geworden, dass alles, was nicht richtig süß ist, dass es nicht mehr schmeckt. Und dann habe ich festgestellt, also ab 40 fängt ja an der Stoffwechsel sich zu verändern. Du isst genau das Gleiche und nimmst um 20% zu. Das ist nicht fair. Aber wer hat gesagt, dass das Leben fair ist? Also Jürgen, du hast noch ein paar Jahre. Du denkst heute, das kann mir nicht passieren. Ja, das dachten wir alle. Und ich habe festgestellt, hey, ich esse genau das Gleiche und ich leg zu und ich leg zu, immer nur an einem Ort. Und ich weiß, der Heilige Geist braucht auch mehr Platz. Aber das fühlte sich nicht gut an. Und ich habe dann einfach jetzt über mehrere Wochen Zucker weggelassen. Mehr nicht. Ich esse gut, ich trinke ein Gläschen Wein. Einfach Zucker weggelassen. Und heute Morgen stand ich auf der Waage. Und weißt du, die Waage und ich, wir sind nicht befreundet. Das ist mehr so eine Zweckliebe, weißt du. Sag mir, was du sagen musst, ich will es aber nicht hören. Ich hätte lieber, wonach mir die Ohren jücken, um es mal mit Luther zu sagen. Sagen, Baby, du bist schlank. Baby, du bist der Hammer. Baby, du hast gar nicht zugelegt. Aber sagt sie nicht. Und heute Morgen stand ich noch früh auf der Waage und dachte, ich hab dich gern. Ich mag dich. Du bist super. Du hast eine coole Nachricht. Und der einzige Grund war Zucker. Zucker. Und manchmal denke ich, wenn wir über das Reich Gottes reden, dann haben wir zu viel Zucker. Es klingt manchmal zu süß, wie es sein sollte. Und deswegen möchte ich heute über einen Mann sprechen, der es geschafft hat, bis zum Ende seines Lebens mit Jesus unterwegs zu sein und seinen Dienst zu tun. Über Paulus. Paulus ist am Ende seines Lebens. Und am Ende seines Lebens hat er auch ein gewisses Fazit. Wir lesen vieles von dem im 2. Timotheusbrief. Da gibt er so quasi seine letzten Instruktionen. Und Paulus sagt zwei Sachen. Und das ist das, was ich Jürgen von ganzem Herzen wünsche, was ich mir von ganzem Herzen wünsche. Paulus sagt, Leute, hört mal zu. Ich bin ein alter Mann. Ich bin am Ende meines Lebens. Und ich kann euch Folgendes sagen. Ich habe Glauben gehalten. Ich glaube immer noch. Ich glaube immer noch an einen guten Gott in einer schlechten Welt. Ich glaube immer noch ganz naiv, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Ich glaube immer noch, dass Jesus das Wichtigste ist, was es überhaupt gibt. Ich glaube immer noch, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich habe Glauben gehalten. Das ist eine Challenge für uns alle. Wenn du sagst, hey, mir geht's voll gut. Ich bin sowas von begeistert über Gott. Ich will dir etwas sagen. Ich feiere das, dass du das jetzt hast. Aber das Entscheidende ist nicht, dass du es jetzt hast. Das Entscheidende ist, wenn du alt geworden bist, wann auch immer das sein sollte, dass du sagen kannst, ich habe meinen Glauben gehalten. Und wir alle kennen unglaublich viele Menschen, die ihren Glauben nicht gehalten haben, die ihn unterwegs verloren haben. Paulus ist ein Typ, der sagt, ich habe Glauben gehalten. Und dann sagt er, ich habe meinen Lauf vollendet. Eine andere Dimension. Er sagt auf gut Deutsch, ich bin berufen. Das ist der Lauf. Nicht nur, ich habe meinen Glauben gehalten, ich habe meinen Lauf vollendet. Das heißt, ich bin angekommen. Ich habe das ausgefüllt, was Gott wollte, dass ich mit meinem Leben ausfülle. Und das ist das, was ich dir von ganzem Herzen wünsche, Jürgen, dass du irgendwann einmal, wenn du alt bist, wann auch immer das ist, das verschiebt sich ja in jeder Generation nach oben. Alter ist ja eine Gefühlssache inzwischen geworden. Und das ist auch in Ordnung, das sehe ich auch so. Ich wünsche dir, dass du am Ende deines Lebens sagst, ich habe Glauben gehalten an Jesus Christus und ich habe meinen Lauf vollendet. Also sage ich Paulus, das ist ein Mann, von dem ich lernen will. Du auch? Dann lass es mal reingehen. Das Fazit am Ende des Lebens von Paulus. Wir lesen 2. Timotheus 4, Vers 9. Da spricht er zu seinem engsten Mitarbeiter Timotheus. Da sagt er, beeile dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Dann denkst du, hey Mann, Demas, du bist im Team von Paulus gewesen. Du hast Wunder gesehen, du hast Zeichen gesehen, du hast gesehen, wie Gemeinden gegründet werden. Du hast die reinste Lehre überhaupt bekommen vom Apostel Paulus, der es von dem Herrn Jesus Christus selber empfangen hat. Du hast alles gesehen, was das Reich Gottes so herrlich und so schön macht. Und Demas verlässt das Team von Paulus, geht nicht in ein anderes Team, sondern geht in die Welt. Jetzt ist mein Reflex als Deutscher, habt ihr gewusst, dass wir eine Schuldkultur sind? Das Erste, was wir suchen, jemand muss schuld sein. Und der schuld ist, der kriegt so richtig einen in die Fresse. Du bist schuld. Wo ist der Schuldige? Auf wen können wir zeigen? Unser ganzer Zeitgeist ist voll damit. Die Medien sind voll damit und die Kirche von Jesus ist auch voll damit. Aber weißt du was? Paulus sagt dir nicht, ja, ich war so ein schlechter Leiter. Ich habe mich auch nicht um Demas gekümmert. Und der arme Demas, oh, jetzt ist er in der Welt. Und ich weiß nicht, ich hätte ihm das Bild von Jesus viel schöner malen sollen. Sondern er sagt ganz realistisch, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Und ich sage mit meinen Worten, er hat nicht auf sein Herz aufgepasst. Weil die Bibel sagt, das Wichtigste, was du tun kannst, ist mehr als alles andere. Hab Acht auf dein Herz. Selbst ein Mitarbeiter von Paulus, der live Dinge sieht, die kein anderer von uns gesehen hat, kann sein Herz von Gott entfernen. Aber dann wird's noch schlimmer. 5 Verse weiter sagt er, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken, vor ihm hüte auch du dich. Da denkst du, welcher Mensch auf dieser Welt will diesem alten Mann Paulus viel Böses erweisen. Aber es ist immer noch nicht fertig. Ein Vers weiter sagt er, du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Phygelus und Hermogenes. Denkst du, hey, Asien, Kleinasien, das war doch das Feld, wo Paulus, sag ich mal, gerockt hat ohne Ende. In Ephesus eine Mega-Erweckung, eine große Kirche ist entstanden mit einem Einfluss, mit vielen Tochterkirchen. Asien, das ist the place to be für Paulus gewesen. Das ist der Ort, wo Gott ihn am meisten gebraucht hat. Und wer hat sich von ihm abgewandt? Nicht die Leute, die sowieso nichts von Gott wissen wollten, sondern die Kirchen, die er gegründet hat. Da denke ich, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann sagt er, ja, und ich war vor Gericht und bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Und wenn ich das lese, dann komme ich in ein depressives, emotionales Gefühl und denke, ey, das Leben ist nicht fair. Paulus, alle haben dich verlassen. Du hast diese Kirche gegründet. Alle haben sich von dir abgewandt und Alexander, wer auch immer das ist, der hat dir viel Böses erwiesen. Und in diesem Moment, wo du wirklich jeden brauchst, hat Demas dich auch noch verlassen. Junge, du bist doch the man. Wie kann man emotional gesund aus so einer Phase rauskommen? Das ist nicht bitter, das ist sehr bitter. Nein, das ist sehr, sehr, sehr bitter. Und hier ist das, was ich heute Morgen sagen will. Als jemand, der Gemeinde von ganzem Herzen liebt, als jemand, der glaubt, dass die lokale Gemeinde die Hoffnung der Welt ist, als jemand, der glaubt, wir brauchen viele neue Kirchen, wir brauchen nicht weniger Kirchen, wir brauchen mehr Kirchen. Aber ich nehme mal jetzt den Zucker aus diesem ganzen Zeug raus und gebe mal Vollkorn dort rein und möchte Folgendes sagen. Hey, es ist ein Stück weit geistliche Normalität, dass wir Mitarbeiter verlieren, dass wir Menschen verlieren, dass die Gemeinde mich enttäuscht, dass ich Böses erlebe, obwohl ich Gutes will. Wer in einer Welt ohne Viren und Bakterien aufwächst, hat kein Widerstandssystem, hat ein schwaches Immunsystem. Und weißt du was, Gott möchte nicht, dass wir ein schwaches Immunsystem haben, sondern Gott möchte, dass wir ein starkes Immunsystem haben. Und ein Immunsystem wird nur trainiert, wenn es Widerstände bekommt. Und ich habe mich gefragt, Paulus, wie hast du das geschafft, ohne zu verbittern? Das finde ich eine Challenge. Ich habe ja noch ein paar Jahre. Ich möchte nicht verbittert sein. Ich möchte Last Man Standing sein. Ich will noch stehen, wenn alle nicht da sind. Ich will noch Jesus lieben, wenn ich ein ganz alter Mann bin. Und ich will die Gemeinde immer noch lieben, wenn ich ein alter Mann bin. Ich will nicht sagen, jetzt bin ich in Rente und wisst ihr was? Jetzt habe ich die Nase voll davon. Mich sieht hier keiner mehr. Wie kann ich mein Herz bewahren? Wie kriegen wir den Zucker raus? Und hier habe ich ein paar Prinzipien mitgebracht, die mir helfen und ich glaube, die dir auch helfen können, in einen reifen geistlichen Dienst hineinzukommen. Paulus ging davon aus, dass er Leid erleben wird. Er sagt alle aber auch, alle meint alle. Alle meint nicht nur Pastoren. Alle meint alle. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist die einzige Verheißung in der Bibel, wo ich noch nie jemanden gehört habe, ich nehme sie für mich in Anspruch. Es gibt so andere Verheißungen, Herr, dass Gott mich segnet, ein finanzieller Durchbruch, Heilung, Kraft Gottes. Und ich nehme das in Anspruch und sage, Gott, das ist für mich, ich will es haben, ich setze meinen Fuß da drauf. Proclaim it, name it, confess it. Das mache ich andauernd, das ist meins, ich will das haben, Attacke. Von dieser Verheißung habe ich noch nie einen Christen beten gehört. Jesus, ich nehme das in Anspruch. Ich will Ärger haben. Ich will Verfolgung haben. Ich will Widerstand haben. Jetzt, ich empfange es. Jetzt, jetzt. Macht irgendwie keiner. Ich auch nicht. Es ist eines der Verheißungen, die von alleine passieren, ohne dass du dafür beten musst. Das verstehen ja manche charismatischen Christen nicht, aber es gibt auch Dinge, die passieren auch ohne Gebet. Und zwar, du musst nur gottesfürchtig leben wollen, dann kriegst du Stress. Wow. Hast du eine zu romantische Vorstellung vom Leben? Manchmal habe ich das Gefühl, Leute sind auf der MS Ekklesia, anstatt auf dem Kriegsschiff Ekklesia. Wir sind noch nicht im Himmel. Und deswegen sagt Paulus, 2. Timotheus 2, Vers 3, also alles, was ich sage oder das meiste, bewegt sich im 2. Timotheusbrief, also Bible Stuff. Er sagt, als ein guter Kämpfer Jesu Christi, sagt er zu seinem Nachfolger, Timotheus, als ein guter Kämpfer Jesu Christi, musst du so wie ich bereit sein, auch für ihn zu leiden. Sag, wait. Hallo, hallo. Paulus sagt seinem Nachfolger, der später auch einen apostolischen Dienst hat, er sagt, wenn du ein guter Kämpfer für Jesus werden willst, musst du bereit sein zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von seinen alltäglichen Sorgen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Ein Sportler kann einen Siegeskranz nur gewinnen, wenn er sich an die Wettkampfregeln hält. Ein Bauer, der schwer arbeitet, darf als Erster die Früchte seiner Arbeit genießen. Denkt darüber nach, was das heißt. Im Übrigen wird dir der Herr in allen Dingen die richtige Einsicht geben. Ich habe das so überschrieben. Pastor Jürgen, ich darf das zwar noch nicht offiziell sagen, aber ich greife das mal prophetisch vorweg. Geistlicher Dienst heißt für sich selber die Bereitschaft, Nachteile in Kauf zu nehmen. Das ist eine Waffe, die Gott uns gegeben hat. Das ist nichts Böses. Und versteht mich nicht falsch, ich bin kein Masochist. Ich liebe das Leben. Ich mag kein Leid. Ich dusche warm. Ich gehe im Urlaub nicht ins Wasser unter 30 Grad. Ich bin einmal in meinem Leben in der Nordsee gewesen mit dem dicken Zeh. Hab gesagt, das könnt ihr für euch behalten. Wer macht denn hier Urlaub? Ich bin Warmduscher, ich bin ein normaler Mann. Wenn ich krank bin, dann geht die Welt unter. Wenn ich Kinder bekommen müsste, nein. It's not mine. Also, versteh mich nicht falsch. Ich liebe das Leben, ich hasse Schmerzen. Aber geistlicher Dienst heißt eben auch, nicht nur, ich habe die Bereitschaft, Nachteile für mich, für mein Leben, für meine Seele, für meine Familie in Kauf zu nehmen. Alles andere ist Zucker. Schmeckt nicht. Aber ein bisschen Vollkorn ist besser als immer nur Weißmehl. Fruchtbares Christsein heißt auch, die Bereitschaft zu haben, zu leiden, Nachteile in Kauf zu nehmen und sich darauf einzustellen. Deswegen sagt Paulus, leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Und er sagt an einer anderen Stelle im Philipperbrief ein Vers, der mich schier umhaut, er spricht zu der Gemeinde in Philippi, das ist keine Problemgemeinde, das ist eine gute Kirche, das ist eine Kirche, die ihn unterstützt. Und er sagt, denn alle suchen das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Und dann denke ich, Paulus, das ist doch nicht wahr. Du sagst der ganzen Kirche, eigentlich habt ihr nur im Kopf, wie ihr am besten dabei wegkommt, wie ihr euer Ding durchsetzt. Ich habe nur einen, der das verstanden hat, das ist Timotheus, der sucht das, was Christus ist. Da denke ich, wow, das fordert mich heraus. Ist es das, wie ich mich bewege? Geht es mir um mich oder geht es mir wirklich um das Reich Gottes? Ist das Reich Gottes meine Priorität? Worum geht es, um mich oder um Jesus und um seine Sache? Weißt du was, ich habe festgestellt, je mehr es um mich geht, desto schneller kann ich geistlich ausbrennen. Und er benutzt diese Beispiele. Er sagt, der Soldat, kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von seinen alltäglichen Sorgen ablenken lassen. Ich habe festgestellt, dass der Feind Gottes keinen Urlaub macht. Das finde ich voll blöd. Weißt du, selbst im Krieg gibt es manchmal Waffenstillstand. Weißt du, so Waffenstillstand. Wir pflegen unsere Verwundeten, alle gehen auch mal Pipi machen und ruhen sich ein bisschen aus und so weiter. Weißt du was? Der Feind Gottes macht keinen Urlaub. Und ich finde das richtig blöd. Ich finde, er sollte zumindest dann Urlaub machen, wenn ich Urlaub habe. Und das meint Paulus mit dem Soldaten. Wenn du im Krieg bist, das ist ja eine Metapher, bedeutet das, du musst immer wach sein, ist egal was passiert. Du musst immer ready sein, du musst immer vorbereitet sein. Damals durften Offiziere keinen Handel treiben. Nicht nebenbei noch ein Business machen. Ey, geil, wow, hier kann ich volles Business machen. Wir haben das Land hier besiegt, was haben die für Rohstoffe? Da könnte ich mal so einen schönen Amazon-Vertrieb aufbauen. Sie durften keinen Handel treiben. Privat durften sie 20 Jahre nicht heiraten, um dienstbereit zu sein. Nein, ich sage nicht, dass du nicht heiraten sollst. Ich werde mit dir beten, dass du heiratest. Bitte nicht ohne Zucker. Also wenn du sagst, ja, ich warte auf die Prinzessin, sie fliegt mir entgegen und sie sieht immer großartig aus und sie tut alles, damit ich glücklich bin, werde ich nicht für dich beten. Wenn du sagst, ja, ich warte auf meinen Prinzen, der kommt auf einem wunderbaren Pferd dahergeritten und der hat keine Schweißfüße, der ist nie gut, schlecht drauf. Sein ganzer Lebensinhalt ist, mich auf Händen zu tragen, jeden Tag über die Schwelle des Lebens zu tragen und mir zu sagen, wie großartig ich bin, werde ich auch nicht für dich beten, weil ihr seid jetzt schon ready, dass eure Beziehung nicht funktioniert. Beziehung heißt doch eigentlich, ich verschenke mich an dich, oder? Wie könnten übrigens Beziehungen aussehen, wenn das unser Mindset wäre? Ich verschenke mich an dich. Ich verschenke mich an dich. 90% aller Mega-Probleme in Beziehungen laufen einfach so, du entsprichst nicht meinen Erwartungen und ich bin sehr beleidigt deswegen. Wir waren auf der Bundeskonferenz diese Woche. Und unser Gastredner, Pastor Jostein Krogedal, hat ein Buch geschrieben über Kommunikation, Sex und Geld. Spricht die meisten erstmal gar nicht an. Und er sagt, es ist ganz einfach. Meine Frau will mehr Kommunikation, ich will mehr Sex und gemeinsam wollen wir mehr Geld. Dachte ich, ja, das passt. Das passt. Aber weißt du was? Das Leben besteht doch daraus, dass ich mich verschenke, oder? Dass ich mich verschenke. Jederzeit waren sie bereit zu kämpfen, den Ort zu wechseln. Es ist nicht falsch zu handeln oder zu heiraten, gar nicht. Aber Paulus spricht davon, hey, das ist der Fokus, den wir haben. Das ist der Fokus. Dann spricht er über den Sportler und er sagt, hey, der Sportler kann einen Siegeskranz nur gewinnen, wenn er sich an die Wettkampfregeln hält. Und die Frage, die ich mir stelle, die ich dir stelle und die ich auch Pastor Jürgen stelle, ist, so wie du lebst, kannst du da ans Ziel ankommen? Wisst ihr was? Es ist nicht verboten, beim Marathonlauf einen Rucksack mit Steinen mitzunehmen. Das darf man machen. Das ist in Ordnung. Aber weißt du was? Ob du ankommen wirst, nach, ich glaube, 42 Kilometern und 195 Metern, ist eine Frage. Du darfst das machen. Und weißt du was? Damit du ankommst, das ist schwer genug, musst du zusehen, dass du alle Steine aus deinem Rucksack hast, dass du die leicht umstrickende Sünde ablegst, dass du die Dinge aus deinem Leben rausnimmst, auch die, die per se nicht böse sind, damit du ankommst, weil das Ziel ist nicht, nach 100 Metern jubelnd ins Stadion zu winken, ich bin vorne, 100 Meter, Halleluja, sondern das Ding ist, du musst nach 42 Kilometern ankommen. Und weißt du was, die gute Nachricht ist, du musst nicht als Erster ankommen, du musst nur ankommen. Du musst da ankommen, du musst Glauben halten, du musst deinen Lauf laufen. Damals haben sich Athleten mit einem Eid für eine 10-monatige Vorbereitungszeit verschworen, mit einem Eid. In der Ernährung mussten sie auf Ernährung achten, auf Alkohol verzichten, etc., etc., etc. Alles per se Dinge, die nicht bösartig sind, aber Dinge, die uns behindern können, den Lauf zu laufen und eines Tages anzukommen. Das Zweite ist, Paulus lebte in konsequenter Vergebung. Nachdem er dieses alles aufgezählt hat, wer ihm alles wehgetan hat, wer ihm Böses will, wer ihn verlassen hat, wer sich von ihm abgewendet hat, sagt er in 2. Timotheus 4, Vers 16b, es werde ihnen nicht zugerechnet. Das ist ein Begriff aus der Buchführung. Du rechnest jemandem was zu. Und die menschliche Buchführung ist ganz einfach. Entschuldigung, ich nehme dich als Beispiel. Aber nur weil du ein rotes T-Shirt hast, das erinnert mich an eine Mannschaft, die der Herr, wie auch immer. Also, ganz einfach, wenn ich dir jetzt was Böses tue, zum Beispiel ich hau dir eine rein, dann ist deine normale Reaktion selbstverständlich, du rechnest es mir zu, ich habe dir was Böses getan, du rechnest es mir zu. Paulus nimmt jetzt all diese Dinge, wo Leute ihm was Böses getan haben, und er sagt, es werde ihnen nicht zugerechnet. Auf gut Deutsch, Gott, ich bitte dich, dass du das Böse, was sie gemacht haben, dass du das nicht auf ihrem Konto buchst. Und ich verrate dir was, das ist schwer. Das ist nicht easy. Das singt sich mega leicht. Das singt sich sowas von leicht. Das sagt sich auch anderen sehr gut. Aber weißt du was, der natürliche Reflex von uns ist, wie du mir, so ich dir, weißt du? Ich klatsch dir eine, du klatsch mir eine. Und jetzt kannst du sagen, hör mal zu, wenn du mir keine geklatscht hättest, hätte ich dir auch keine geklatscht. Weißt du, das ist die natürliche Reaktion. Wir Menschen sind alle so, du redest schlecht über mich hinterm Rücken, ich rede auch schlecht über dich hinterm Rücken. Ich könnte zum Beispiel das so machen, ja, das ist ein ganz netter Bruder, aber... Wie aber? Ja, also der hat auch Schwächen. Lass es die mal nochmal aufzählen, damit wir für ihn beten können. Das klingt so gut, aber das ist brutal schlecht. Das ist richtig schlecht. Stell dir mal vor, du würdest das mit deinem Partner machen. Wenn ich jetzt heute mal sagen würde, Christian würde sagen, Friedhelm, du hast eine tolle Frau. Und ich würde sagen, ja, grundsätzlich stimmt das, aber. Was denkst du, wie sich meine Frau fühlen würde? Oder jemand sagt meiner Frau, Mensch, du hast wirklich einen netten Mann. Sie sagt, schon, aber. Dann würde jeder denken, meine Güte, was ist denn da los? Aber weißt du, was realistisch ist? Das aber ist ja nicht ganz falsch. Also ich habe ganz viele Macken, meine Frau hat auch ganz viele Macken. Aber weißt du was? In einer Kultur der Liebe und der Ehre erzähle ich doch nicht jedem alles, was da jemals schiefgelaufen ist. Ja, ich habe eine ganz nette Frau und hübsch ist sie auch noch, aber... Aber weißt du was, so oft machen wir das, wenn uns jemand wehgetan hat. Wir haben einen Reflex in der Seele. Wir müssen es nochmal, der darf nicht gut dabei wegkommen. Jeder soll wissen, dass da ein Aber ist. Und weißt du was, Paulus sagt, es werde ihnen nicht zugerechnet. Ich, wow, was für eine Disziplin. Was für eine Disziplin. Und ich wünschte, ich könnte sagen, ja, ich bin wie Paulus. Ich habe das immer so exakt gelebt. Halleluja. Ein Applaus für mich. Es stimmt leider nicht. Es ist leider nicht wahr. Und weißt du, womit mich der Heilige Geist immer wieder bekommt? Es ist immer dasselbe. Er klopft mir einmal kurz auf die Schulter und malt mir nicht in einer Verdammnis, malt mir einfach vor Augen, was er mir alles vergeben hat, welche Böcke ich geschossen habe in meinem Leben, in meinem Dienst, in meinem Umgang mit Menschen. Es ist nicht so, dass ich wie der Terminator unterwegs bin, aber ich will dir was sagen, in 30 Jahren, Und dann macht Gott mir klar, weißt du was? Ich habe dich brutto erkauft, inklusive all der Fehler, die du machen wirst. Und ich habe dich trotzdem berufen, ich habe dich trotzdem bei deinem Namen gerufen, ich habe dich trotzdem in den Dienst gestellt, obwohl ich wusste, dass du auch Dinge falsch machen wirst. Weißt du was? Alles, was ich von dir erwarte, Friedhelm, ist, bitte sei so großzügig mit den anderen, wie ich mit dir. Das Reich Gottes, versteht mich nicht falsch. Mich rettet das. Das darfst du auch gerne alles anders sehen. Das Reich Gottes ist nicht das Reich der menschlichen Gerechtigkeit. Ich zitter manchmal, wenn Christen Gerechtigkeit fordern. Das Reich Gottes ist ein Reich der Gnade. Weißt du, was Gerechtigkeit ist? Gerechtigkeit ist, ich habe gesündigt und ich muss für meine Sünde gerade stehen und ich gehe ewig verloren. Weißt du, was Gnade ist? Christus hat meine Sünde getragen und ich habe ewiges Leben. Ich glaube an Gnade. Und ich glaube, dass die Gerechtigkeit Gottes in Christus erfüllt ist. Wenn ich Gerechtigkeit fordere, weißt du was, dann, ich weiß nicht, dann muss ich Gerichtsverfahren antreiben. Dann muss ich Menschen fertig machen. Und weißt du was, Paulus sagt sogar, ich glaube in 1. Korinther 6 sagt er, Leute, da streiten sich zwei von der Kirche, streiten sich vor einem säkularen Gericht. Und er sagt, habt ihr einen an der Waffel? Spinnt ihr? Ihr werdet mal Engel richten. Und jetzt steht ihr vor einem säkularen Richter, damit er Recht spricht. Und dann sagt er, lass dich doch lieber übervorteilen. Und da kommt mein Gerechtigkeitsgefühl als Deutscher. Übervorteilen, ungerecht! Hier kommt Gerechtigkeit. Und weißt du was, Paulus sagt, lass dich doch lieber übervorteilen. Und ich habe mich gefragt, das ist doch dumm, sich übervorteilen zu lassen. Also, ich habe doch Recht. Und da steht schon in der Bibel, dass ich Recht habe. Das ist dumm. Und weißt du, ich habe Folgendes festgestellt, ich kann mich nur übervorteilen lassen, auch wenn ich menschlich gesehen Recht habe, wenn ich die Gewissheit habe, dass der Herr mir Recht zusprechen wird. Je weniger ich diese Sicherheit in Christus habe, desto mehr muss ich mir menschlich mein Recht schaffen. Und weißt du was, wann immer ich mir menschlich mein Recht geschaffen habe, habe ich am Ende ein Desaster hinterlassen. Deswegen darf ich die andere Wange hinhalten, weil es geht nicht um Gerechtigkeit. Es geht um mein Herz. Petrus erlebt das so. Seid ihr noch da? Okay, wenig Zucker, aber wir singen gleich nochmal. Petrus erlebt das so. Die Rabbiner lehrten damals, dass wenn dir jemand Unrecht getan hat, dass du ihm dreimal vergeben musst. Also die Latte für die geistlichen Leute. Nicht für die Besucher, weißt du, für die geistlichen Leute. Für die Heroes. Die Latte lag bei drei. Und jetzt kommt Petrus zu Jesus und er fragt ihn, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, wie oft muss ich ihm vergeben? Und Petrus ist ja clever. Weißt du, die Latte liegt bei drei. Das ist der World Record, drei, für die ganz Geistlichen. Und Petrus sagt, wie oft muss ich vergeben? Jesus, reicht siebenmal? Und er macht damit deutlich, die da hier, die würden dreimal vergeben. Ach, die da hinten nicht, aber die da. Aber ich würde siebenmal vergeben. Weißt du, er legt mal eben die Latte von drei auf sieben. Mehr als verdoppelt den Weltrekord im Vergeben. Sagt souverän. Und er steht jetzt da in der Erwartung, dass der Herr sagt, nein, Petrus, Mensch, weißt du, ich fordere nur dreimal. Und du gehst auf siebenmal. Leute, kommt mal alle her. Können wir mal einmal Standing Ovation. Ladies and Gentlemen, hier ist Petrus. Hier ist der Hammer. Siebenmal. Ich kenne keinen geistlicheren Menschen in Israel. Siebenmal. Mein Junge. Petrus, ja. Tschakka, ich habe den richtigen erwählt. Und Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, und in Erwartung, dass Jesus ihn krault, ich sage dir, nicht siebenmal, und Petrus denkt, nur fünf, sondern 70-mal siebenmal. Weißt du, merke, stell Jesus nie blöde Fragen. Weißt du, eben lag die Latte bei drei, dann war sie auf sechs und jetzt liegt sie auf 490. Geht's um 490? Nein, das ist meine Meinung. Du musst genauso oft vergeben, wie dir wehgetan wird. Das mag siebenmal sein, das mag dreimal sein, das mag 490 Mal sein. unbegrenzt. Jetzt wirst du sagen, ist das denn ein Freifahrtschein? Jeder kann mich behandeln als Opfer, als Trottel. Überhaupt nicht. Es ist das Ding, was dein Herz rettet, wenn du es nicht zurechnest. Weil mehr als alles andere, hab Acht auf dein Herz. Vergib lieber einmal zu viel. Sei lieber auf der Seite der Gnade. Weil die Bibel sagt, mit dem Maß, mit dem ich messe, wird auch mir gemessen werden. Und merkst du jetzt, warum das so gut ist, von Paulus zu lernen? Warum das so gut ist, die Bibel zu lesen und nicht nur selektiv sie zu lesen, nach Karwohl-Prinzip, die geilsten Verse alle an meinen Spiegel, in meine Wand oder wie auch immer. Ich brauche Vollkornbrot des Wortes Gottes. Ich muss da reintauchen, weil in der Krise rettet mich kein Zucker, sondern eine gesunde Ernährung. Ja, ihr guckt mich so fröhlich an. Ja, come on. Gott ist gut. Ich weiß, manche Leute sagen, ey, Geschäfte mit Nichtchristen nur mit Zeugen und mit Christen nicht ohne Notar. Habe ich schon mal gehört. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Und das ist das, was ich dir ganz besonders zusprechen möchte, Jürgen, aber auch allen Kollegen, die hier im Raum sind, und mir selber. Nachdem Paulus das alles sagt, alle haben mich verlassen. Eine tiefe Wunde der Ablehnung, des Verlassenssein. Emotional ist das traumatisch. Nachdem er das sagte, er endet aber nicht da. Und er sagt nicht, ich bin jetzt ein Therapiefall bis ans Ende meiner Tage. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich brauche, um das zu überwinden, dass diese blöden Christen mich verlassen haben. Entschuldigung, das war Wuppertaler Barmer-Slang. Da sagt Paulus Folgendes, 2. Timotheus 4, Vers 17. Alle haben mich verlassen, der Herr aber stand mir bei. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ich habe festgestellt, Krisen in meinem pastoralen Dienst, Krisen im Leitungsdienst bringen immer wieder meine Motivation hoch. Und in dem Moment, wo ich kein Lob bekomme, wo ich vergeben muss, wo ich Gnade walten lassen muss, wo ich keinen Respekt bekomme, wo niemand sieht, was ich tue, das ist nicht gut menschlich, aber es bringt meine Motivation hoch. Warum tue ich das, was ich tue? Tue ich das, was ich tue, auch dann noch, wenn ich keine Schulterklopfer habe? Wenn keiner sagt, awesome preaching, baby! Hammer, Pastor! Wenn ich das nicht habe, tue ich meinen Dienst dann immer noch? Und ich habe so oft festgestellt, dass ich meinen Dienst getan habe, damit Leute das gut finden. Und eine Krise bringt das hoch. Warum tue ich meinen Dienst? Und die Krise ist die Chance, um das Herz reinigen zu lassen. Und das, Freunde, gilt für jeden Mitarbeiter im Reich Gottes. Ob du Kaffee kochst, ob du für die Kids da bist, ob du für die jungen Leute da bist, ob du dir hier räumlich Gedanken machst, ob du hier mitspielst oder ob du einfach nur mitbetest und spendest. Jede Krise hat das Potenzial, mein Herz zu zeigen. Ich meine jetzt nicht hier dein Herz und dein Herz und dein Herz, mein Herz zu zeigen. Warum tue ich das, was ich tue? Und ich habe Folgendes festgestellt, wenn ich nicht eine Kurskorrektur in meinem Herzen vornehme, dann werde ich meinen Lauf nicht zu Ende bringen. Dann werde ich nicht ankommen als alter Mann und immer noch sagen, ich habe Glauben gehalten, ich habe meinen Lauf gelaufen. Weißt du was, ich tue das erstmal für mich, dass ich mein Herz verändere. Und dass ich nicht auf den anderen zeige. Warum tue ich das, was ich tue? Nee, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt mache ich nicht mehr mit. Nee, wenn das so ist, weißt du, dann ziehe ich mich auch zurück. Weißt du was? Das ist der menschlichste Reflex überhaupt. Ich ziehe mich zurück. Aber weißt du, was Gott in uns hervorbringen will? Das, was wir tun, das tun wir dem Herrn. Ich tue es dem Herrn. Ja, ich diene dir, hoffentlich, aber ich tue es nicht für dich, ich tue es dem Herrn. Wenn ich kein Lob bekomme, ich tue es dem Herrn. Und die Bibel lehrt uns in der Bergpredigt, dass der Vater im Himmel ins Verborgene schaut. Und weißt du, was für ihn das Kostbarste ist? Das Kostbarste für ihn ist nicht, ich halte hier eine coole Predigt. Ist gar nicht cool, ist auch okay. Kannst du sehen, wie du willst. Ist mir ziemlich egal. Es ist mir nicht egal, weil ich gleichgültig bin. Ich bin auch ein Mensch. Ich habe auch lieber, dass Leute sagen, das war eine gute Predigt. Aber weißt du was? Ich predige nicht mehr, damit Leute das cool finden. Ich bin 48 Jahre alt, ich bin nicht 20. Ich tue das, was ich tue, tue ich jetzt dem Herrn. Und es ist eines meiner 4 Gebete, die ich fast jeden Tag bete. Ich sage, Vater, du schaust ins Verborgene. Ich will im Verborgenen das tun, was du möchtest. Und weißt du, was im Verborgenen ist? Im Verborgenen ist nicht guter Lobpreis, und ich liebe guten Lobpreis, er soll besser werden. Im Verborgenen sind nicht tolle Predigten und tolle Konferenzen. Ich liebe all das, ich finde das den Hammer. Im Verborgenen, da vergebe ich. Im Verborgenen, da rechne ich Menschen etwas nicht zu. Im Verborgenen mache ich mein Herz sauber vor Gott. Im Verborgenen, wo mich keiner sieht, da muss ich das zulassen, dass der Herr mein Herz beschneidet, dass der Herr mein Herz reinigt, dass der Herr mein Herz freisetzt. Aber ich habe festgestellt, wann immer ich das im Verborgenen zulasse, dann nehme ich im Sichtbaren zu an geistlicher Autorität. Und ich verrate dir etwas. Darum ist es gut, realistisch seinen Dienst zu tun. Weil die Bibel sagt, der Herr wird dir beistehen. Wenn dich alle verlassen, verlass du bitte keinen. Weil der Herr wird dir beistehen. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist für dich. Und deswegen sagt Paulus, tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Deine Sicherheit ist Jesus. Nicht die Kirche, nicht der BFP, nicht ein Ordinationsausweis oder wie auch immer. Und das möchte ich dir zum Finale der Predigt zusprechen, Jürgen. Deine Sicherheit ist nicht unser Gemeindebund. Und ich liebe unseren Gemeindebund. Deine Sicherheit ist jetzt nicht, dass du einen Titel hast, dass du das Recht hast, als Herr Pastor angesprochen zu werden. Das ist nicht deine Sicherheit. It's nice to have, du hast etwas abgeschlossen, das ist großartig, du hast Zeit und Geld investiert und vor allem deine Familie hat dich immer wieder losgelassen. Das ist der Hammer, wir feiern das. Aber deine Sicherheit ist nicht das. Deine Sicherheit ist auch nicht die lokale Kirche. Deine Sicherheit ist auch nicht, wer dir nachher die Hände auflegt. Deine Sicherheit ist Jesus. Deine Sicherheit ist Jesus. Du baust auf Jesus. Und vielleicht denkst du jetzt, das war mir zu viel Vollkorn. Gibt's noch ein bisschen Zucker? Klar. Wir legen noch eine Kirsche auf den Vollkornkuchen. Warum ist es trotzdem der schönste Beruf der Welt, auch wenn er manchmal so herausfordernd ist? Das ist meine Antwort. Ich weiß nicht, ob sie dir hilft. Ich kenne keinen Beruf der Welt, wo ich so sehr miterleben darf, dass Jesus Christus Menschenleben verändert, Biografien umschreibt, aus Finsternis Licht macht, wo Hoffnungslosigkeit ist, Hoffnung schenkt, wo eine Perspektive da ist, die über dieses Leben hinausgeht. Ich habe in so viele Augen in den letzten 30 Jahren geschaut, die das auf einmal ergriffen haben und ich kann mich nicht satt sehen daran. Ich darf dabei sein, wenn die Finsternis zurückgedrängt wird und das Licht gewinnt. Ich darf dabei sein, wenn Hoffnungslosigkeit verschwindet. Ich darf dabei sein, wie sich die Kirche von Jesus Christus entwickelt und ausbreitet und dynamischer wird und immer mehr Menschen verstehen, dass Jesus Christus nicht nur ein Weg ist, sondern der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deswegen behaupte ich auch nach 32 Jahren Jesus-Nachfolge, Jesus Christus ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Pastor Jürgen, Miriam, Jesus Christus ist das Beste, was euch jemals passiert ist. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr diesen Glauben behaltet und dass ihr euren Lauf lauft. Bis zu Ende. Und in diesem Sinne nehmen wir einfach den Zuspruch des Paulus. Der Herr wird euch beistehen. Der Herr wird euch beistehen. Er hat nicht gesagt, dass es immer leicht wird. Ich meine, er hat ja auch nicht gesagt, dass es nie regnet. Aber wisst ihr was, dann kauft man halt einen Regenschirm. Und wenn das nicht reicht, dann zieht man noch das Friesennetz an. Und wenn das nicht reicht, dann wir überleben. Wir sind Friesen. Und ich glaube, die Oldenburger schaffen das auch. Und in diesem Sinne, lass uns noch zusammen nochmal Gott loben, seinen Namen groß machen. Und dann wollen wir dir auch offiziell die Hände auflegen und dich ordinieren. zum geistlichen Dienst.